ich darf euch den Speaker Dustin Hoffmann vorstellen. Dustin ist seit 2014 im Europäischen Parlament als Büroleiter angestellt. Er ist studierter Jurist und spezialisiert sich auf das Thema Völkerrecht. Und die Krisen der letzten Jahre, egal ob nun im Nahen Osten oder in der Ukraine, haben auch in der Presse und in den Medien viel Debatten zum Völkerrecht im Allgemeinen, zum Recht auf Selbstverteidigung hervorgerufen. Ich hoffe, Dustin, komm noch mal hoch. Ich gehe fest davon aus, dass Dustin Hoffmann mit seiner jahrelangen Erfahrung in der europäischen Politik ein paar Mythen debunken wird und ein paar Erkenntnisgewinne uns verschaffen wird. Und deswegen bitte ich um einen großen Applaus für Dustin Hoffmann. Ja.
Vielen Dank für die liebe Anmoderation. Ich starte hier kurz neu. Ich freue mich, wieder hier sein zu können. Ich freue mich vor allem, dass wir wieder uns in echt sehen, nach den Jahren der Abwesenheit und nachdem ich meinen letzten Vortrag online gehalten habe und mein Internet zu Hause ausgefallen ist und die Hälfte verloren gegangen ist, ist das viel schöner. Ich habe vorgenommen, ich habe nach Themen gesucht, über die ich hier reden könnte. Kam dann aus Selbstverteidigungsrecht, wenn nach Themen suche, läuft in der Regel so, dass ich mir ein Thema raussuche, womit ich meine Freunde nicht mehr nerven kann und denke, aber ich will trotzdem drüber reden. Und das ist ein Thema, was mich dieses Jahr nicht losgelassen hat. Und da dachte ich, da mache ich einen Vortrag für Leute, die sich noch nie damit befasst haben, die dann am Ende mit einem Erkenntnisgewinn rausgehen. Und während ich den Vortrag dann gestaltet habe, bin ich irgendwann selber zu dem Punkt gekommen, dass ich wahrscheinlich alle hier noch ratloser zurücklassen werde als vorher. Aber das werden wir dann am Ende evaluieren müssen. Und ich fange einfach mal an, worüber rede ich heute? Über das Recht auf Selbstverteidigung im modernen Völkerrecht. Ich werde gleich noch erklären, warum beim modernen Völkerrecht eine Illustration auf dem Titel zu sehen war von einem Schiff von 1873. Da komme ich gleich zu. Ich erzähle für euch kurz ein, spreche über das völkerrechtliche Gewaltverbot, den historischen Hintergrund des Selbstverteidigungsrechts, den rechtlichen Hintergrund, die Voraussetzungen der Anwendung. Dann reden wir über 2, 3 Fallbeispiele, die weniger und doch komplizierter auch sind. Und am Ende gibt es eine kurze Zusammenfassung. Und dann dürft ihr entscheiden, ob ihr ratloser oder weniger ratlos seid. Sir Humphrey Waldock, der war Richter, der Präsident des Internationalen Gerichtshofs, dem höchsten Rechtsprechungsorgan der UN. Der war Richterpräsident am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und Völkerrechtsprofessor in Oxford. Der hat 1952 in einer Vorlesung in Den Haag gesagt, dass es im internationalen Recht wenige Fragen gibt, die mehr wichtiger sind als die Grenzen des Rechts auf Selbstverteidigung. Und spannenderweise ist das auch seitdem nicht anders geworden. Die Debatten sind immer noch, werden eifrig geführt. Inzwischen auch, das hat sich ja seit Zeiten, da konnte er noch nicht dran denken, wie wohl Debatten irgendwann mal auf Twitter oder X ablaufen werden, emotionaler geworden. Und ich habe mal Beispiele mitgebracht, die ihr euch angucken könnt und dann im Laufe des Vortrags komme ich nochmal drauf zurück. Also wir haben hier einerseits am 9. Oktober, zwei Tage nach dem 7. Oktober, nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, hat Amnesty Deutschland die Terroranschläge verurteilt, aber gleichzeitig gesagt, dass sie das auch nicht okay finden, was da jetzt in der Reaktion passiert, haben da von Vergeltungsmaßnahmen gesprochen. Und ein recht bekannter Politikprofessor aus München hat dazu gesagt, ihr habt das legitime Recht auf Selbstverteidigung falsch geschrieben. Ne? Dann Volker Beck, der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, hat gesagt, als die deutsche Bundesregierung sich bei der UN enthalten hat zur Frage eines Waffenstillstands, dass das Selbstverteidigungsrecht Israels delegitimiert. Und Ursula von der Leyen hat damals gesagt, nach den Angriffen, dass Israel ein Recht zur Selbstverteidigung hat, im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Das ist eine besonders interessante Aussage. Man muss natürlich wissen, dass das sind keine juristischen Aussagen, sondern die vielleicht politische oder haben vielleicht auch eine Motivation, aber gerade die von Ursula von der Leyen wird noch wichtig für uns. Was brauchen wir für die Selbstverteidigung? Warum brauchen wir sie überhaupt? Im modernen Völkerrecht nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, als die die Weltgemeinschaft zusammenkam und gesagt hat, das war echt nicht gut, was passiert ist und wir würden gerne, dass das nicht nochmal so passiert, hat man sich zusammengesetzt und die Charta der Vereinten Nationen verfasst. Und dort steht drin, dass alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtet oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das heißt, nicht nur Gewaltanwendung, schon die Drohung ist ein Verstoß gegen das moderne Völkerrecht. Sie haben sich dafür entschieden, von Gewalt zu sprechen, weil früher hat man mal versucht, Krieg zu verbieten. Und dann haben Staaten angefangen, sich zu bekriegen und haben es einfach nicht mehr Krieg genannt. Haben gesagt, ja, ist ja kein richtiger Krieg, das sind ja nur bewaffnete Auseinandersetzungen. Wir haben heute noch Staaten, die versuchen, sich so da aus der Verantwortung zu winden. Sprechen dann von Special Military Operation. Das funktioniert heute aber nicht mehr. Weil, ja, nur weil sie es nicht Krieg nennen, ist es trotzdem einer und das ist schon gewaltverboten. Das ist als gewaltverboten. Und das ist zwingendes Völkerrecht für die Leute, die Latein in der Schule hatten und auch das Gefühl haben wollen, dass sowas nützlich ist. Die freuen sich, wenn sie in die Völkerrechtsvorlesung gehen. Da fallen dann Begriffe wie Jus Cogens, das ist der lateinische Begriff für zwingendes Völkerrecht. Ich habe noch weitere lateinische Sachen eingestreut, damit wir alle wissen, warum wir das mal in der Schule gemacht haben. Das völkerrechtliche Gewaltverbot, könnte man jetzt denken, okay, mich Staat A greift Staat B an, dann ist Staat B aufgeschmissen, weil er darf ja keine Gewalt anwenden. Aber da haben sie natürlich sich Gedanken drüber gemacht und haben Ausnahmen eingearbeitet. Man spricht von zwei Ausnahmen, manche von drei, deswegen habe ich die noch mit aufgeführt. Die erste Maßnahme, die für uns heute nicht so relevant ist, aber über die ich trotzdem kurz reden möchte, sind Kapitel 7 Maßnahmen des UN-Sicherheitsrates. Der UN-Sicherheitsrat ist ein UN-Gremium, was eigentlich dafür verantwortlich ist, den Frieden auf der Welt zu sichern. Da sitzen 15 Staaten drin, 5 permanente und 10 nicht permanente. Der Nachteil an diesem Gremium ist, dass die 5 ein Vetorecht haben. Das sind Frankreich, USA, Großbritannien, Russland und China. Und wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, gab es in der jüngsten Vergangenheit einige Konflikte, wo man hätte sagen können, boah, wäre ganz gut, wenn so ein UN-Sicherheitsrat sagen würde, hört mal auf damit. Aber in der Regel waren dort Parteien involviert, die Vetorecht im UN-Sicherheitsrat haben. Und deswegen ist der da sehr dysfunktional. Also Kapitel 7 Maßnahmen, das sind die Kompetenzen des UN-Sicherheitsrats. Der kann dann zum Beispiel sagen, ja, hier Waffenstillstand, wir setzen eine Friedenstruppe ein, weil eigentlich das höchste Gut im Völkerrecht ist ja die Souveränität der Staaten und eigentlich darf niemand im Staat reinreden, was er zu tun hat, außer der UN-Sicherheitsrat, der kann dann sagen, nee, wir übernehmen das mal hier zeitweise und entsenden Friedenstruppen. Die zweite und wichtigste, relevanteste Ausnahme ist das Recht auf Selbstverteidigung, worüber wir heute reden. Und das dritte ist Einvernehmlichkeit. Also wenn zum Beispiel Syrien sagt, wir kommen hier nicht mehr ganz zurecht, Russland, übe mal Gewalt auf unserem Territorium aus, dann funktioniert das auch und ist kein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Werfen wir nochmal einen Blick in die Geschichte. Das war das Coverbild, was ich hatte. Das zeigt einen Vorfall von 1837. Den US-Dampfer Caroline, wie er brennend auf die Niagara-Fälle zutreibt. Und das ist das Ereignis, was heute noch in den Grundkriterien das Recht auf Selbstverteidigung am Völkerrecht prägt. Damals war also Niagara-Fälle zwischen den USA und Kanada, gab es in Kanada Aufstände und die Briten wollten die, fanden es nicht gut, dass es da Aufstände gab und haben die Amerikaner bezichtigt, da die zu unterstützen und haben im Zuge dessen diesen Dampfer übernommen, ich glaube 2 Leute getötet, den in Brand gesetzt und über die Niagara-Fälle treiben lassen. Und danach gab es einen Briefwechsel zwischen dem US-Außenminister Daniel Webster und dem britischen damaligen US-Minister Lord Ashburton. Und die haben sich dann in einer sehr diplomatischen und formellen Art und Weise ausgetauscht, was sie für völkerrechtliche Selbstverteidigung halten. Und das führte dann dazu, dass sie irgendwann einander zugestimmt haben, was denn die Kriterien für Selbstverteidigung sind. Also die USA haben damals gesagt, das war zwar kein Fall davon, die Kriterien akzeptieren wir aber. Und diese Kriterien, die nennen wir deswegen auch Caroline-Kriterien, die gelten noch heute. Wir brauchen zuerst, also wenn man Selbstverteidigung ausübt, muss eine unmittelbare, überragende Notwendigkeit zur Selbstverteidigung, die keine Wahl der Mittel und keine Zeit zu weiterer Überlegung lässt, das ist das Notwendigkeitselement, und die ergriffenen Maßnahmen dürfen nicht abwegig oder exzessiv sein, das ist das Verhältnismäßigkeitselement. Da gehe ich gleich noch im Detail drauf ein, aber damit ihr wisst, wo das herkommt, 1837, heute noch relevant, ja, faszinierend. Obwohl der Vorfall an sich eigentlich komplett irrelevant war, der war gar nicht so wichtig, aber irgendwie hat das über die Zeit geschafft. Eine der wichtigsten Sachen, die man im Kopf haben muss, und da denken wir jetzt wieder an den Tweet von Ursula von der Leyen, ist die Unterscheidung zwischen Jus ad bellum und jus in bello. Das jus ab bellum ist, worüber wir gerade reden, das Recht quasi zum Kriege hin, die Möglichkeit, Gewalt anzuwenden, zum Beispiel durch die Ausnahme der Selbstverteidigung, während das jus in bello das humanitäre Völkerrecht ist. Das ist das Kriegsrecht, also das Recht, was im Krieg gilt. Irgendwann sind die Leute zusammengekommen, die Menschen, und haben so gedacht, okay, wir wollen ja nicht, dass es Krieg gibt, aber wir wissen auch, dass das nicht klappen wird. Den wird es immer geben. Und deswegen sollten wir zumindest versuchen, das Leid für die Zivilbevölkerung und die Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Das Jus in bello regelt quasi jeden einzelnen Einsatz von Gewalt, während das Jus ad bellum das große Ganze regelt. Das steht aber abstrakt voneinander. Das heißt jetzt zum Beispiel als ganz plakatives Beispiel, wenn Russland die Ukraine angreift und die Ukraine im Zuge der Verteidigung Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begeht, verliert sie deswegen nicht das Recht auf Selbstverteidigung. Genauso umgekehrt kann man sagen, dass jemand, der einen perfekten Krieg auf humanitärer, völkerrechtlicher Ebene führt und keine Verstöße begeht, kann trotzdem das Recht auf Selbstverteidigung überreizen und dort rechtswidrig handeln. Das bedeutet, wenn Ursula von der Leyen sagt, dass Israel ein Recht zur Selbstverteidigung hat, im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht, dann ist das zumindest unpräzise, weil das Recht auf Selbstverteidigung besteht auch weiter, wenn Israel gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt. Was sie damit sagen wollte, ist uns allen klar, juristisch, aber wenn man es liest, dann denkt man, naja, eigentlich nicht. Naja. Das Recht auf Selbstverteidigung hat es auch in Artikel 51 der UN-Charta geschafft. Das hat einen Hintergrund, eigentlich sollte es da gar nicht drinstehen, weil es Gewohnheitsrecht ist, das gilt sowieso. Aber damals haben lateinamerikanische Staaten Angst gehabt, dass es irgendwie verwässert wird und wollten es da reingeschrieben haben. Und das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Da steht drin, diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Die Formulierung klingt ein bisschen eigenartig, die rührt auch, hat einen historischen Hintergrund. Damals hat man nämlich sich gedacht, das läuft so, Staat A greift Staat B an, Staat B verteidigt sich, Nothilfe dagegen, ruft dann beim Sicherheitsrat an und sagt, ey, wir üben hier Selbstverteidigung aus, kommt mal und klärt das. Wie ich ja schon berichtet habe, ist leider der Sicherheitsrat ein bisschen dysfunktional, deswegen funktioniert das so nicht. Deswegen ist es so, dass wenn Staaten heute Selbstverteidigung anwenden, dann schicken sie einen Brief an den Sicherheitsrat, aber auch nicht immer. Und wenn man es nicht macht, dann verliert man auch nicht das Recht auf Selbstverteidigung. Aber es ist wichtig, wenn man das liest, dass man weiß, woher das kommt. Also das hatte mal einen ganz idealistischen, gedanklichen Hintergrund. Ein wichtiger Punkt in diesem Teil ist die Sache mit dem bewaffneten Angriff, weil der ist eine Conditio sine qua non für die Selbstverteidigung, also ohne bewaffneten Angriff, keine Selbstverteidigung. Und ein bewaffneter Angriff ist ein vorsätzlicher Eingriff in oder gegen einen anderen Staat, ohne dessen Zustimmung oder nachträgliche Duldung, der rechtlich nicht gerechtfertigt ist. Ein bewaffneter Angriff beinhaltet die Anwendung von Waffengewalt und nicht nur wirtschaftliche Schädigung. Das sagt halt, dass wenn jetzt jemand irgendwie wirtschaftlichen Druck ausübt auf einen Nachbarstaat, dann ist das kein bewaffneter Angriff. Gleichzeitig birgt die Frage nach dem bewaffneten Angriff einige Fallstricke. Nicht jeder Einsatz von Gewalt ist auch ein bewaffneter Angriff. Es ist so, dass es gibt eine Schwelle, und das ist auch umstritten im Völkerrecht, aber die meisten akzeptieren, dass es eine Schwelle gibt, sodass kleine Grenzzusammenstöße nicht automatisch das Recht auf Selbstverteidigung auslösen. Das ist so ein bisschen als Idee, kann man so wahrscheinlich sich so sagen, dass die Staaten aufhören, sich irgendwelche Gleiwitz-Sachen auszudenken, wo kleine Zusammenstöße dann als Rechtfertigung genutzt werden, irgendwie große Kriege anzufangen. Aber ein wichtiger, relevanterer Punkt, der auch in den heutigen Debatten eine große Rolle spielt, ist die Frage, was ist eigentlich bei Angriffen durch nichtstaatliche Akteure? Und weil als die Leute sich das Völkerrecht ausgedacht haben oder darüber gesprochen haben, als die UN-Charta zustande gekommen ist, da haben Staaten sich auseinandergesetzt. Heute ist es immer mehr so, dass nichtstaatliche Akteure, Milizen, Terroristen bewaffnete Angriffe oder Angriffe durchführen, Anschläge, und das Völkerrecht da noch so ein bisschen auf Suche nach Antworten ist. Wenn diese Milizen oder Terroristen einem Staat klar zugeordnet werden können, also wenn der die quasi kontrolliert, wenn zum Beispiel, wenn man jetzt einen Anschlag, die iranischen Revolutionsgarden würden einen Anschlag verüben, dann ist das quasi der iranische Staat, weil die das komplett kontrollieren, was die machen. Anders zum Beispiel, schon schwieriger bei Al-Qaida oder, ja, auf die Hamas kommen wir noch zu sprechen. Und da hat sich das Dilemma aufgetan, dass es einerseits in der Wissenschaft und zum Beispiel der Internationale Gerichtshof sagt, das müssen Angriffe von Staaten sein, das Dilemma aufgetan hat, dass Staaten nicht hinnehmen wollen, wenn es Terroranschläge auf ihrem Gebiet gibt und die Terroristen sich dann irgendwo in anderen Ländern aufhalten und da verschanzen und die vor Ort nichts gegen die machen. Und allen voran die Vereinigten Staaten haben sich dann eine sogenannte Unwilling or Unable Doktrin ausgedacht, wo sie sagen, ja, also ich habe mal eine amerikanische Professorin hier im Zitat mitgebracht, das ist übersetzt, diese amerikanische Professorin und war auch Rechtsberaterin der beiden Regierungen. Es ist für den Staat X, der einen bewaffneten Angriff durch eine aufständische oder terroristische Gruppe erlitten hat, rechtmäßig im Staat Y Gewalt gegen diese Gruppe anzuwenden, wenn der Staat Y nicht willens oder in der Lage ist, die Bedrohung zu unterdrücken. Ist nachvollziehbar, weil ja irgendwie die Hauptaufgabe eines Staates ist, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Das Problem dabei ist, dass da ja das Gewaltverbot aufgeweicht wird. Und deswegen finde ich, sollte man auch einen Blick auf die andere Seite werfen. Wie denken dann Leute darüber, die im Zweifelsfall davon betroffen sind oder Staaten, die davon betroffen sind? Und ich habe ein Zitat mitgebracht von einer Rechtswissenschaftlerin, Völkerrechtlerin, TWAIL steht für Third World Approaches to International Law, die halt sagt, nee, das baut eine Hierarchie im Jus ad Bellum auf, die wir eigentlich überwunden hatten. Es gibt dann irgendwie Staaten, die können nicht, und die Staaten, die können, das sind die Staaten des globalen Nordens, nehmen sich dann Staaten des globalen Südens vor und sagen, wir üben jetzt mal Gewalt auf eurem Territorium aus, weil ihr habt das ja alles gar nicht im Griff hier. Zurück zum Punkt, alle Staaten sind gleich, alle Staaten sind souverän und irgendwie passt das nicht ganz ins Konzept. Gleichzeitig, wie gesagt, ist es auch schwierig für einen Staat zu akzeptieren, dass terroristische Aktivitäten auf dem Territorium stattfinden und man irgendwie nichts dagegen machen kann. Ein Dilemma, was auch einfach nicht wirklich gelöst ist, und wir kommen gleich nochmal, wir reden heute noch über Terroristen und was die so machen und was man gegen sie machen kann. Der Internationale Gerichtshof hat, das steht immer so in die Nicaragua-Entscheidung unten drunter, das ist so eine wegweisende Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs bei Fragen zu militärischer Gewaltanwendung, der hat klargestellt, dass es ein fest im Völkergewohnheitsrecht verankertes Recht auf Selbstverteidigung gibt, und er hat nochmal festgestellt, dass es dort die Elemente Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit gibt. Notwendigkeit heißt, dass Gewalt nur dann zur Selbstverteidigung eingesetzt werden kann, wenn dies notwendig ist, um einen Angriff zu beenden oder einen unmittelbar bevorstehenden Angriff abzuwehren. Zu der vorgeschlagenen Gewaltanwendung darf es keine praktische Alternative geben, die geeignet ist, den Angriff wirksam zu beenden oder abzuwehren. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt einfach anrufen kann und sagen kann, du hier an der Grenze, schieß da, lass das mal sein und ahne, dass das funktioniert, also so diplomatische Mittel, wenn die funktionieren, dann wäre die Gewaltanwendung nicht notwendig. Das ist aber nicht das Hauptproblem an diesem Element. Das Hauptproblem ist die Bezeichnung unmittelbar. Da hat sich nämlich auch eine Lehre, wir sind wieder bei den USA, die für die USA ist schwierig, die sind halt sehr mächtig, auch militärisch, und dann kommt das Völkerrecht und sagt, ihr dürft aber eure ganze Macht nicht einsetzen. Und deswegen kommen die immer wieder auf Ideen, wie sie es vielleicht doch machen können. Und sie haben sich dann überlegt, unmittelbar, das kann man ja auch aufweichen, wie wäre es denn mit präemptiver Selbstverteidigung? Beispiel Massenvernichtungswaffen, wir alle erinnern uns da, einen präsenten Fall 2003. So muss man jetzt warten, bis die eingesetzt werden, oder kann man nicht schon die im ersten Zuge vernichten? Das ist so, wenn ein Staat, der irgendwie einem nicht geheuer ist, ein Atomprogramm startet und man dann anfängt, die Anreicherungsanlagen zu zerstören oder anzugreifen. Das wäre so präemptiv, weil der Angriff muss eigentlich sich schon manifestieren. Er muss bevorstehen oder schon passieren. Und das ist natürlich immer eine Einzelfallbetrachtung. Ich habe in einem Aufsatz ein schönes Beispiel gesehen. Wann fing der Angriff von Pearl Harbor statt? Als die erste Bombe gefallen ist? Als die Flugzeuge losgeflogen sind? Oder als die Pazifikflotte ein paar Wochen vorher losgefahren ist. Wann war es soweit, wann hätte man dazwischen gehen dürfen? Die Mehrheit in der Wissenschaft und auch der Staaten lehnt das Prinzip der präemptiven Selbstverteidigung ab, weil das Gewaltverbot zu sehr aufweicht. Aber die USA sehen das anders. Die Verhältnismäßigkeit, das zweite Element. Nicht relevant ist das Ausmaß der beim ursprünglich bewaffneten Angriff angewandten Gewalt, sondern relevant ist das vom bewaffneten Angriff, die vom bewaffneten Angriff ausgehende Gefahr. Das bedeutet, wenn Staat A Staat B angreift mit 300 Soldaten, darf Staat B nicht nur mit 300 Soldaten zurückschlagen. Das heißt, weil zum Beispiel die 300 Soldaten, die können ja das Territorium einnehmen, dann können sie das befestigen und plötzlich bräuchte der angegriffene Staat 10.000 Soldaten, um das zurückzuerobern. Man kann also schon direkt mit mehr Kraft zurückschlagen, als man ursprünglich erfahren hat. Und dazu gibt es eine Art Test, ist die angewendete Gewalt erforderlich, um die Auswirkungen des bewaffneten Angriffs rückgängig zu machen. Und hier ist die Schwierigkeit, diese Auswirkungen, die man auch als legitime Ziele der Selbstverteidigung bezeichnen kann, zu definieren. Freundlicherweise ist es ja häufig so, dass Staaten das machen für uns und wir dann quasi darüber diskutieren können, wie zum Beispiel bei der Ukraine. Klar, sie wollen, dass der russische Angriff aufhört, sie wollen die besetzten Territorien zurückhaben. Das ist legitimes Ziel. Israel gerade sagt als legitimes Ziel, die Geiseln der Hamas befreien, Hamas entwaffnen, Hamas entmachten, Hamas zerstören quasi. Kann man als legitimes Ziel bezeichnen, weil die Hamas ja auch weiter schießt, auch weiter sagt, der 7. Oktober war nur ein Testballon, wir werden das weitermachen, sodass die Gefahr weiter besteht. Das Problem ist, dass wenn man diesen Test anwendet, dass die Verhältnismäßigkeit schwer, man kann dann quasi alles machen. Also weil um in Gaza die Hamas zu vernichten, wenn man das als legitimes Ziel akzeptiert, muss man dafür sehr weitreichend angreifen. Und das führt dann quasi zu den Bildern, die wir heute sehen. Wie gesagt, das kann man so sehen. In der Wissenschaft gibt es dazu eine interessante Debatte. Es gibt einen schönen einen Wissenschaftler, einen renommierten Marko Milanovic, der hat einen ewig langen Artikel zu dem Thema geschrieben und der ist da auch verlinkt und hat erklärt, das ist irgendwie nicht mehr sachgerecht. Wir müssen irgendwie überlegen, ob wir nicht eine Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne anwenden und nicht nur nach der Zweckmäßigkeit gehen. Und er verlangt vom Verteidiger eine Abwägung zwischen dem möglichen Nutzen der Gewaltanwendung und dem tatsächlichen Schaden, der durch sie verursacht wird, sodass man vielleicht versucht zu gucken, okay, als erster Linie im Fall von Israel, wir sichern jetzt erstmal die Grenze zu Gaza besser ab und dann gucken wir, was wir mit welcher Gewaltanwendung wie erreichen können. Das ist aber eine absolute Mindermeinung, sowohl in der akademischen Welt als auch in der Staatspraxis. Und vielleicht ist es eine Überlegung wert, dort mal etwas genauer reinzugehen und sich Gedanken darüber zu machen, ob das nicht vielleicht eine erstrebenswerte Entwicklung wäre. Weil Völkerrecht sehr fluid ist, bewegt sich ja und entwickelt sich. Wenden wir das mal auf Fälle aus dem echten Leben an. Irak 2003, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Es gab keine Entscheidung des UN-Sicherheitsrates, dass es dort eine militärische Intervention geben darf. 2003 die USA und Großbritannien sind trotzdem reingegangen, haben dort Massenvernichtungswaffen, wo wenn ich sagen würde, vermutet, wäre das ja eigentlich auch schon nicht richtig. Sie haben vorgegeben, dass es dort Massenvernichtungswaffen geben könnte und haben das Land angegriffen, eingenommen, die Kontrolle übernommen. Der Irak hatte in dem Fall, es war ein bewaffneter Angriff, ganz klar, ein Recht auf Selbstverteidigung. Kommen wir noch zu einem Punkt zurück. Bei der Selbstverteidigung, die kann man auch kollektiv ausüben. Also damals waren die Stimmen nicht so laut dafür, aber theoretisch hätte Deutschland noch sagen können, ja hier, also das finden wir ganz schlimm, diesen Völkerrechtsverstoß, den Irak, da gehen wir jetzt Seite an Seite gegen diese Ungerechtigkeit vor. Ist nicht passiert. Aber genauso wäre das auch möglich, dass die Bundesregierung heute sagt, wenn die Ukraine angegriffen wird, wir unterstützen euch mit Soldaten auf dem Boden. Das sind politische Erwägungen, warum das nicht gemacht wird. Das Völkerrecht erlaubt kollektive Selbstverteidigung. Ein auch recht klarer, aber trotzdem interessanter Fall, um sich diese Kriterien ein bisschen zu verinnerlichen, ist die Krim. 2014, wir führen uns die Kriterien vor Augen, der bewaffnete Angriff sowie verhältnismäßig kein war. Aber gucken wir erstmal den bewaffneten Angriff an. Dort sind plötzlich ja damals diese kleinen grünen Männchen, Männer, wie sie genannt wurden, aufgetaucht. Das waren russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen. Die sind da plötzlich überall aufgetaucht und auch bewaffnet rumgelaufen und haben ukrainische Einrichtungen übernommen. Und das ging ja verhältnismäßig friedlich vonstatten. Die ukrainischen Soldaten haben sich nicht groß gewehrt. Man muss sich jetzt vor Augen führen, was damals war. 2014 war die Ukraine in einer recht fragilen, politisch instabilen Situation. Und man hat sich offenbar damals dafür entschieden, sich nicht zu wehren, weil wahrscheinlich die Konsequenzen, die erwartet wurden, noch schrecklicher gewesen wären. Man hat ja gesehen, die Ukraine hat jetzt Zeit, sich auf einen Angriff vorzubereiten. Aber trotzdem, auch wenn sie nicht geschossen haben, ist es trotzdem ein bewaffneter Angriff gewesen. Also das ist diese Einzelfallbetrachtung, die man vornehmen muss. Weil man muss jetzt quasi sich nicht auf sich schießen lassen, die Präsenz mit Waffengewalt, die Sachen zu übernehmen, die territoriale Integrität zu verletzen, reicht aus. 2022 ist die Lage natürlich deutlich, deutlich klarer. Dort Russland eingefahren unter dem Argument, dass sie ihre Russen schützen müssen im Donetsk, die da möglicherweise einem Völkermord unterliegen könnten. Das ist kein legitimer Grund. Ich hatte euch ja aufgezählt, unter welchen Argumenten man Selbstverteidigung ausüben darf. Das war nicht dabei und deswegen ist auch völkerrechtswidrig. Das Einzige, es gibt auch Debatten darüber, so Schutz von von Bürgern abroad, wenn man zum Beispiel jemand als Geisel genommen wird, dann kann man vielleicht drüber reden, ob man den so in einem Einzel rausretten kann. Aber das Russland macht, ist natürlich absolut inkompatibel mit dem Völkerrecht. Aber gehen wir zum wahrscheinlich interessantesten und komplexesten Fall, den wir momentan vor uns haben, bei dem in der öffentlichen Debatte bei uns alles recht eindeutig scheint. Und dann habe ich, als ich in die akademische Debatte eingestiegen bin, war ich dann doch überrascht darüber, wie sehr das alles überhaupt gar nicht eindeutig ist. Ich habe auf jeden Fall Aufsätze gelesen, bei denen ich, sagen wir mal so, da diese Position, die ich in Aufsätzen gelesen habe, würde ich besser nicht in Deutschland auf Twitter veröffentlichen. Wir gucken jetzt mal in die Grundkriterien rein, nochmal und versuchen die mal anzuwenden auf den Konflikt, den aktuellen Konflikt zwischen Israel und Gaza. Die Hamas aus Gaza heraus hat am 7. Oktober Israel angegriffen. Über 1000 Tote, zumeist Zivilisten, also der bewaffnete Angriff. Jetzt ist die Frage, hatten wir ja vorhin, kann ein bewaffneter Angriff auch von einem nichtstaatlichen Akteur ausgehen? Also ist Palästina ein Staat? Israel sagt nein. Dann haben wir noch das Problem, dass Gaza und ist ja auch nicht unter der Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde, die halt eigentlich ja dafür verantwortlich ist, in Palästina die Sachen zu regeln. Und da gibt es dann halt Leute, die sagen, der IGH-Rechtsprechung folgend, nee, das ist kein Staat, gibt es kein Selbstverteidigungsrecht. Gott sei Dank gibt es da auch die Lösung, weil es ja häufiger Akteure gibt im internationalen Recht, die es nicht schaffen, Staat zu werden, aber trotzdem eine Rolle spielen, hat ein Wissenschaftler, gibt es eine Lehre von Herrn Frohwein, der hat den de facto Staat ins Leben gerufen, der löst so ein bisschen diese Problematik, da sagt man, okay, das sind Staaten, die sind eigentlich Staaten, aber nicht anerkannt, die sind aber trotzdem Träger von Rechten und Pflichten, sogenannte de facto Staaten, partielle Völkerrechtssubjekte. Und das finde ich, in dem Fall passt es bei Palästina ganz gut, weil man dann halt diese Rechtslücke schließt. Da bleibt natürlich trotzdem noch die Problematik, dass Gaza nicht Palästina ist und die Hamas nicht die Regierung Palästinas, auch nicht des palästinensischen de facto Staates. Dann kann man sich jetzt überlegen, nimmt man den Gazastreifen als eigenen de facto Staat? Das ist irgendwie nicht sachgerecht. Oder erlaubt man Israel gegen die Terrormiliz, gegen die Terroristen Hamas, Selbstverteidigung auszuüben unter der Unwilling or Unable Doctrine? Was ja aus der Staatsräson Israels nachvollziehbar ist, aber im Völkerrecht sehr umstritten ist. Und das ist eine Sache, bei der Marko Milanović in seinem ganz wunderbaren Aufsatz dann zum Ergebnis gekommen ist, was für mich auch ein bisschen doch auch schockierend war. Er hat einfach gesagt, naja, das Völkerrecht ist hier einfach die falsche Plattform. Wir haben keine Antwort. Alles ist unklar, außer das humanitäre Völkerrecht. Das hatte ich vorgesprochen, keine Krankenhäuser bombardieren, nicht auf Zivilisten schießen. Das gilt weiter. Aber hier müssen wir vielleicht uns eher Fragen der Ethik stellen als Fragen des internationalen Rechts, des Jus ad bellum. Und das ist frustrierend, aber irgendwie auch ganz schön zu sehen, dass zumindest in der akademischen Welt eine offene Debatte geführt wird. Und weil ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit habe, als ich gedacht habe, kann ich zum Beispiel, es gibt eine Position, ich war ganz überrascht, dass das jemand so veröffentlicht, eine Wissenschaftlerin hat einen Aufsatz veröffentlicht, in der sie geschrieben hat, dass Gaza dauerhaft unter einem israelischen Angriff steht und deswegen eigentlich Gaza in Selbstverteidigung ist. Und Israel nicht Selbstverteidigung gegen Selbstverteidigung anwenden kann und hat die Taten der Hamas unter als Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht abgetan, hat aber gesagt, das löst das Selbstverteidigungsrecht nicht aus. Also es gibt auch solche Positionen in der akademischen Debatte. Und im Ergebnis muss man feststellen, es gibt keine klare Antwort. Ich finde, für mich vom Gefühl her, sage ich, dass ich würde dieser Lehre folgen, dass Palästina ein de facto Staat ist und Israel aus der Raison heraus, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, durchaus was gegen die Hamas machen darf. Die Frage ist dann das Ausmaß. Aber das ist eher eine Frage für das humanitäre Völkerrecht, die gerade in dem Israel-Gaza-Konflikt ein solches Minenfeld ist, dass ich mich da lieber nicht raufbewege. Und auch ein extra Vortrag wäre. Zum Schluss will ich das ganz kurz zusammenfassen, was ihr gerade gehört habt. Das Recht auf Selbstverteidigung ist und bleibt die wichtigste Ausnahme des völkerrechtlichen Gewaltverbots. Die relevanten Elemente, auf die man immer gucken muss, sind das Vorliegen eines bewaffneten Angriffs und, wenn man dann diesen hat, dass das Selbstverteidigungsrecht der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit unterliegt. In vielen Sachen ist fast alles umstritten. Gerichte, Wissenschaftler, Staaten, alle haben unterschiedliche Positionen, die sich meistens an den eigenen Machtinteressen orientieren. Deswegen hatte ich jetzt hier mehrfach auch die USA erwähnt, die immer auf sehr, sehr kreative Ideen kommen, wie man die Weltmachtstellung doch ausnutzen kann. Und was ihr immer im Hinterkopf behalten müsst, wenn ihr diese Debatten verfolgt, ist, dass es eine Unterscheidung zwischen dem Jus ad bellum und dem Jus in bello gibt. Und dass das Selbstverteidigungsrecht abstrakt steht von dem Völkerrecht, von dem humanitären Völkerrecht, was unglaublich wichtig ist und eine riesige Rolle spielt und etwas ist, worauf sich die internationale Gemeinschaft in den aktuellen Konflikten, gerade wenn wir zum Beispiel Wertepartner haben, die in Konflikte verbunden sind, nennen wir sie mal Wertepartner, dass man da ein Auge drauf hat und guckt, okay, achtet auf das humanitäre Völkerrecht. Das ist eine humanitäre Errungenschaft, die wir nicht so einfach wegwerfen sollten. Und ganz zum Abschluss, die Rechtslage ist selten klar, wenn irgendjemand sagt, das ist ganz, ganz klar und eindeutig, dann hat er meistens eine Agenda oder es stimmt irgendwie nicht ganz oder würde ich genau aufpassen, im Völkerrecht ganz, ganz selten ist die Rechtslage klar. Und jetzt ging es doch ein bisschen schneller und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann her damit. Ansonsten nehme ich die auch digital entgegen.
Bevor wir zum Q&A kommen, einen großen Applaus für Dustin Hoffmann. Wir haben hier im Saal vier Mikrofone. Hier eins, zwei, drei, vier da hinten. Bitte stellt euch dahinter. Es ist ein Q&A. Ihr seid für die Questions zuständig. Hier kommen die Antworten. Deswegen bitte ich um keine spontanen Referate, sondern wirklich eine Frage. Signal Angel, gibt es aus dem Internet Fragen?
Jo, es gibt zwei Fragen.
Wir fangen mit der ersten an.
Okay, das wäre die von Nachtvogel, der nach anderen Beispielen für de facto Staaten fragt.
Also ich habe ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv befasst habe, ist zum Beispiel die Republik Bergkarabach war ein de facto Staat. In meiner Auffassung nach, man könnte, das sind so diese nicht anerkannten Staaten, vielleicht auch Abchasien, Südossetien, Somaliland, das sind Staaten, die von der internationalen Völkergemeinschaft nicht anerkannt werden, aber trotzdem ihre Staatlichkeit ausleben.
Mikrofon 2 bitte.
Zum Thema bewaffneter Angriff. Sind Cyberangriffe mögliche bewaffnete Angriffe?
Das ist eine sehr interessante Frage, die ich im Vorfeld nicht so sehr ausgearbeitet habe, aber auch die wir schon im Vorgespräch als mögliche Frage, die kommen könnte, diskutiert haben, weil das vielleicht eine ist, die das Publikum interessieren könnte. Sodass ich schon die Möglichkeit hatte, mir 30 Sekunden Zeit, Gedanken darüber zu machen. Ja, also das Schöne bei den bewaffneten Angriff, so wie wir das gerade festgelegt haben, ist, auch wenn ich die einschlägige Literatur dazu nicht kenne, dass ich denke, dass normale, also Cyberangriffe zu einem gewissen Grad keine bewaffneten Angriffe darstellen, sondern dass sie eine Schwelle überschreiten müssen, die zu konkreten Schäden führt. Also ich denke, wenn jetzt jemand es schafft, über einen Cyberangriff ein Atomkraftwerk in die Luft zu jagen, dass das schwierig wird zu argumentieren, dass es sich dabei nicht um einen Angriff handelt. Aber wenn jetzt jemand die Website des Deutschen Bundestages lahmlegt oder sowas, dann würde ich sagen, dass diese Schwelle nicht überschritten ist. Aber ich will mich auch ehrlicherweise nicht so weit aus dem Fenster lehnen und freue mich, mir das Thema für einen anderen Vortrag nochmal genauer anzugucken.
Vielen Dank. Mikrofon 1 bitte.
Ja, moin, danke für den Vortrag. Du sagtest, dass, wenn ich das richtig erinnere, die einzige legitime Art für einen Staat, Gewalt anzuwenden, sozusagen in Selbstverteidigung ist. Vielleicht erinnere ich das auch falsch. Wie ist es mit, zum Beispiel, wenn jetzt innerhalb von einem Staat ein Staat sozusagen seine eigenen Bürger, eine gewisse Gruppe von Menschen umbringt, also ein Genozid verübt und andere Staaten dort intervenieren wollen? Wie ist die rechtliche Lage dafür im Völkerrecht, dass das ermöglicht wird?
Da haben wir ein prominentes Beispiel. Das ist das Modell der sogenannten humanitären Intervention. Dazu hatte ich ursprünglich auch mal einen Slide, hab's wieder rausgenommen. Bekannter Fall zum Beispiel ist Kosovo. Damals hat die NATO sich dafür entschieden, dort zu intervenieren, ohne UN-Mandat. Damals war der Sicherheitsrat auch blockiert und sie haben dann gesagt, gut, machen wir trotzdem. Das haben die so ein bisschen, der UN-Sicherheitsrat hat es im Nachhinein so ein bisschen korrigiert, indem sie dann ein UN-Mandat gegeben haben für die Friedensmission da. Der Angriff selbst war aber nicht durchs Völkerrecht gedeckt. Und ich bin auch der Auffassung, dass es dieses Modell der humanitären Intervention eigentlich nicht gibt und dass das ein Völkerrechtsverstoß war. Das kann man auch ganz gut daran ablesen, dass zum Beispiel in der Debatte im Bundestag damals, wenn ich mich richtig erinnere, die Bundesregierung auch gesagt hat, ja, also eigentlich ist es ja nicht so gut und eigentlich wollen wir auch nicht, dass sich sowas etabliert, aber irgendwie können wir jetzt auch nicht richtig zugucken. Und deswegen, ich denke, dass das völkerrechtswidrig ist. Aber die grundsätzliche Idee in solchen Fällen wäre natürlich, wenn ein solcher Genozid vielleicht auch anerkannt wird als Gefahr für Frieden auf der Welt, sollte eigentlich der UN-Sicherheitsrat sagen, so geht es nicht, wir schicken jetzt eine Friedenstruppe da rein, wir gucken jetzt. Also zum Beispiel, es wäre so gewesen, dass beim Kosovo damals der UN-Sicherheitsrat gesagt hätte, ja, NATO, macht es mal. Und dadurch, dass es damals kein Mandat gab und dass das im Großen und Ganzen von den meisten Leuten auch heute noch als völkerrechtswidrig angesehen wird, merkt man auch, dass die Situation dann nicht wirklich zur Ruhe kommt. Also das wird ja von einigen Akteuren, das Ergebnis, was wir da haben, nicht akzeptiert. Wir haben das jetzt gerade in jüngster Vergangenheit gesehen, dass es dort wieder zu mehr Anspannungen kam und insofern wäre das, ja, meines Erachtens gibt es dafür keine völkerrechtliche Grundlage. Das, was da im Kosovo passiert ist, war zum Beispiel völkerrechtswidrig. Aber es gibt diese Doktrin, dieses Modell der humanitären Intervention, was wiederum gerne von Staaten vorgetragen wird, die es können, die es machen können, die Macht haben, es durchzusetzen. Aber okay. Wir wollen dir nicht alles durchgehen lassen.
Herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch eine Frage aus dem Internet. Signal Angel.
Okay. Die Frage kommt von Change Root, wurde auf Englisch gestellt. Ich hoffe, ich übersetze sie gut. Wie werden fremde Geheimdienste rechtlich eingeordnet, die entgegen der Interessen dritter Staaten handeln? Ob in dem betroffenen Staat oder von außen? Ein Beispiel wären Aktivitäten amerikanischer Geheimdienste für militärische Gruppen des IS an den syrischen Grenzen vor dem aktuellen Krieg.
Ja. Also grundsätzlich, wenn wir jetzt über das Recht auf Selbstverteidigung sprechen, müssten diese Geheimdienstaktivitäten, ich weiß jetzt nicht, wer das Ziel sein, wenn wir über Selbstverteidigung sprechen, wer sich jetzt verteidigen soll gegen die Leute, grundsätzlich müssten die ja irgendwas machen, was die Schwelle des bewaffneten Angriffs überschreitet. Also wir können ein besseres Beispiel, was für uns besser nachvollziehbar ist, zum Beispiel dieser Tiergartenmord, wo der Georgier erschossen wurde von realistischerweise von einem russischen Agenten. Das ist falsch, macht man nicht, ist auch nicht richtig, aber ist jetzt kein bewaffneter Angriff auf die territoriale Integrität Deutschlands. Die Unterstützung des IS, ich meine, wen kann das adressieren? In Syrien hat die USA, da kann man staatliche Verantwortung sprechen, aber ich glaube, dass die USA, auch wenn sie beim IS Finger mit im Spiel hatte, nie die Kontrolle über diese Organisation hatte, die jetzt Syrien das Recht auf Selbstverteidigung gegenüber den Vereinigten Staaten ermöglichen würde. Auch wenn das ist eine sehr hypothetische Sache, aber ich habe mir vorhin noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich hoffe, mein Gedankenspiel ergibt Sinn.
So, wir sind am Ende des Zeitslots, aber es gibt noch ein paar Fragen hier im Saal. Wo wirst du dich denn in den nächsten Stunden aufhalten? Wo kann man dich nochmal ansprechen, wenn man noch mit dir diskutieren möchte über die Inhalte, die du uns vorgetragen hast?
Ich würde erstmal kurz hier vorne sein und dann vielleicht irgendwo hier vorm Raum sein, wenn noch jemand Fragen hat. Ich habe auch mein Streamer damit reingeschrieben, falls jemand da was hinschickt, können wir uns auch verabreden. Ich bin die nächsten Tage noch hier.
Gut, dann bitte ich um einen großen Applaus für Dustin Hoffmann. Herzlichen Dank.